Es ist gegenwärtig, wo zwei oder drei in seinem Namen beisammen sind. So hat er es uns versprochen. Und jetzt grüße ich Sie mit einem Ausspruch von Dietrich Bonhoeffer. Es ist ein Wort für jeden Tag, in dem steckt ein ganz tiefes Geheimnis. Und dass Sie und ich es entdecken dürfen, das wünsche ich uns. Die alte Treue Gottes allmorgendlich neu fassen. Die ist ja jeden Morgen neu. Und die neu fassen, mitten in einem Leben mit Gott, täglich ein neues Leben mit Gott beginnen zu dürfen, ist das Geschenk, das Gott uns mit jedem Morgen macht. Und darauf antworten wir mit dem Lied: Herr Jesus, das ist ein Vorrecht, dass wir heute hier zusammen sein dürfen in deinem Namen. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du weißt um unser Land und um unser Volk. Und Herr Jesus, du siehst auch die große Ungewissheit und Unsicherheit mit den steigenden Corona-Zahlen. Aber danke, Herr Jesus, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, in aller Ungewissheit, in aller Unsicherheit, dass wir dein Wort haben und dass wir da Trost und Halt bekommen, wie wir ihn sonst nirgends finden. Und Herr Jesus, so siehst du, wie jetzt jeder Einzelne von uns hergekommen ist, auch was er in seinem Herzen bewegt, welche Not oder welche Sorge ihn gerade belastet, was er gerade braucht für sich selber oder für einen nahen Angehörigen. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du zu uns kommst und uns die Last vom Herzen nimmst und einfach mit uns redest und uns begegnest und uns segnest, so wie es jeder Einzelne braucht für seinen Alltag, für diese neue Woche, die vor jedem Einzelnen von uns liegt. Amen. Am vergangenen Sonntag, da machten mein Bruder und meine Schwägerin mit mir zusammen einen kleinen Ausflug. Wir fuhren bei Regen auf die Schwarzwaldhochstraße. Am Mummelsee war Schnee angesagt. Und deshalb fuhren wir über die Oppenauer Steige hinunter ins Badische, in die milde Weinlandschaft. Wir staunten und freuten uns über die wunderschöne Gegend. Ein Bild fast wie in der Toskana. Und dann wanderten wir nach dem Mittagessen von Durbach aus durch die Weinberge bis zur Burg Stauffenberg. Die Traubenernte war vorbei, lediglich ein paar Reihen mit Eiswein waren in dicke Netze eingepackt. Die Blätter an den Reben waren noch grün, über kurz oder lang würden sie sich bunt färben, bevor die arbeitsintensivste Zeit des Jahres mit dem Herbstschnitt beginnen würde. Die abgeernteten Weinberge, die das hügelige Land bedeckten, waren trotz Regen und Regenwolken die Wucht. Und nicht umsonst ist für Professor Helmut Lamparter der Weinstock die schönste Pflanze, die die Erde hervorbringt. Und damit bin ich bei der Gemeindegründungsrede, die Jesus seinen 11 Jüngern am letzten Abend auf dem Weg nach Gethsemane anvertraute. Ich lese Ihnen die Verse aus Johannes 15, 1 bis 16. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Und wie die Rebe aus sich selber keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet in meinem Namen. Mir ist in diesem gewaltigen Text zum ersten ein harmonischer Dreiklang begegnet. Eine wunderbare Schönheit, Einheit und Ordnung. Die einzelnen Grundstücke mit den schnurgeraden Reihen von Weinstöcken prägen die hügelige Landschaft und machen sie lieblich und schön. Musste so denken, Schönheit in Ordnung. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung und er kann aus dem Chaos heraus Ordnung schaffen. Das hat er am ersten Tag bewiesen. Und das ist auch Schönheit in Einheit und Ordnung, ein Bild für das Volk Gottes. Mir kam die Begebenheit aus 4. Mose 23 und 24 in den Sinn. Da hatte der Moabiterkönig Balak Biliam rufen lassen und ihn auf einen hohen Felsen geführt und ihm befohlen, komm, verfluche mir Jakob, komm, verwünsche mir Israel. Was für ein Bild bot sich dem Biliam aus der Vogelpostperspektive. Er sah ein unzählbar großes Volk, ein abgesondertes und geordnetes Volk, Gottes Volk. Und im Zentrum, in der Mitte, stand die Stiftshütte. Drumherum hatten die 12 Stämme nach Gottes Anordnung ihre Zelte aufgebaut. Und das sah von oben aus wie ein Kreuz. Biliam, diese zwielichtige Figur, die fluchen sollte, prophezeite im Auftrag Gottes. Er, Gott, hat gesegnet. Ich kann's nicht wenden. Man sieht kein Unrecht und kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. Es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Was für ein mächtiger Schutz. Kein Unrecht, kein Unheil. Aber eine wunderbare Schönheit in Einheit und Ordnung. Ich habe mir aus Psalm 80 erfahren, Gott hat sein Volk als Weinstock aus Ägypten geholt und hat ihn als Edelrebe in sein Land Israel eingepflanzt. Und dann passiert das Unfassbare, der Weinberg missrät, die Beeren werden in verschiedenen Übersetzungen mit schlecht, sauer, stinkend, unreif und hart definiert. Früchte zum Ausspucken, Früchte, an denen, sagt das Volk Israel später mal, sich die Zähne stumpf beißen kann. Der Grund war, Gottes Volk hatte den Bund, den Gott mit ihnen auf ewig geschlossen hatte, mit Füßen getreten. Sie waren Gott untreu geworden. Und als Weinberg hatte Israel versagt und so hat Gott ihn der Verwüstung preisgegeben. Diese wunderbare Einheit in Schönheit und Ordnung zwischen Gott und seinem Volk war dahin. Schwester Brigitte Schweda hat am 6. September ausführlich über das Weinberglied aus Jesaja 6,5 gepredigt. Es lohnt sich, wenn Sie das noch nachhören. Und ich habe mich so gefreut und gestaunt. Gott gibt sich mit diesem katastrophalen Zustand nicht zufrieden. Seine Pläne übertreffen jedes menschliche Vorstellungsvermögen. Gott schickt seinen einzigen und geliebten Sohn aus der Komfortzone des Himmels hinein in dieses brodelnde Getümmel. Er pflanzt seinen einzigen und geliebten Sohn als Weinstock in diese vergiftete Sumpflandschaft der Welt hinein. Jesus ist und bleibt verwurzelt mit der nie versiegenden ewigen Heilsquelle in der ewigen Welt. Jesus greift jetzt mit einem doppelten Ich Bin in Vers 1 und Vers 5 das Bild vom Weinberg mit dem Weinstock auf. Und er beansprucht es für sich und für seinen Auftrag. Mit seinem Hoheitswort, ich bin der wahre Weinstock, bezeugt Jesus seine Würde und enthüllt er seine wahre göttliche Majestät. Sein Auftrag gipfelt in seinem Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dort wird er zum Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und nach dem letzten Rebschnitt im Frühjahr schaut jeder Weinstock aus wie ein Kreuz. Aus diesem stellvertretenden Leiden und Sterben am Kreuz wächst Frucht für Gott. Davon spricht der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes in Kapitel 53, Vers 11 und 12. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen und die Fülle haben. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern, zu den von Gott abgefallenen zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. An der Stelle muss man erstmal tief Luft holen. Frucht von Jesu Leiden ist die Gemeinde des neuen Bundes. Das ist das unglaublich Neue, von dem Jesus beim letzten Abendmahl, als er den Jüngern den Kelch mit dem Wein reichte, sprach und sie zum ersten Mal die neuen Worte aus seinem Mund hörten. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nochmal, Jesus ist der Weinstock. Und die Gemeinde Jesu, die mit den Jüngern begann, der neue Weinberg, den Gott jenseits von Eden, mitten im Feindesland, auf seinem blauen Planeten vor 2000 Jahren anlegte. Exakt da, wo Sie und ich leben, da, wo Dornen und Disteln wachsen, da, wo Unglaube und Unfriede, Gottlosigkeit, Hass und Verfolgung, Untreue, Habsucht, Gier und Lieblosigkeit, ein massives Bollwerk von Gottfeindlichkeit gedeihen. Da, wo es Mord und Totschlag, Lug und Trug, sexuelle Ausbeutung, Gemeinheit und Heuchelei, Armut und Ungerechtigkeit, Angst und Schrecken, Krieg, Gewalt, Terror, Naturkatastrophen, Krankheit, Seuchen, Corona und den Tod und vieles mehr gibt. Und inzwischen gibt es überall, weltweit, die Gemeinde des neuen Bundes. Die Pforten der Hölle dürfen sie nicht zerstören. Darüber wacht der himmlische Weingärtner. Ihre Pflege und ihre Reinigung ist Chefsache. Die gibt er nicht aus der Hand. Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Und jetzt singen wir mit Mundschutz das Lied, unser Herr sagt uns in seinem Wort, dass er der Weinstock ist. Und dazwischen machen wir eine Stoßlüftung. Ich komme zum zweiten Punkt. Eine unvergleichliche Würde und eine hohe Berufung. Es ist ja fast nicht zu fassen, dass Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, den Menschen, die ihm ihr Vertrauen schenken, eine unvergleichliche Würde gibt. Er gibt sie ihnen mit den Worten, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und damit stellt er sich neben sie, am Kleinen, am Hilflosen, am Unscheinbaren und Schwachen, da kann er seine Macht offenbaren. Dazu passt die Liedstrophe von Friedrich Wilhelm Grumacher. Das war ja so dein Wesen von allen Tagen her, dass du dir hast erlesen, was schwach, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Die Rebe, dieses schwache und wertlose Holz, da kann man keine Dachbalken draus zimmern, nicht mal eine Dachsparre, geschweige denn ein Möbelstück. Und das ist das einzige Organ, dieses schwache, wertlose Holz, das nur fürs Feuer taugt, aus dem er Blüten und Trauben hervorbringt. Die Reben sind um der Trauben willen da. Tragen die Reben Trauben, dann haben sie am Weinstock Platz. Und das, was sie rein macht, zum Dienst tauglich macht, ist das Bleiben bei Jesus und sein Wort. Und das gibt ihnen das Recht zum Bitten. Dieser Vers 7, der haut mich immer wieder um. Ich habe ihn noch nicht ganz kapiert. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und jetzt setzt Jesus noch eins drauf, indem er zu seinen Jüngern spricht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus verlangt nicht mehr als das, was er selber die ganze Zeit dem Vater über gegenüber gelebt hat, den Gehorsam. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Seine Geheimnisse, die vertraut Jesus seinen Jüngern an. So sehr liebt er sie, so kostbar sind sie ihm, dass er sein Leben für sie hingibt. Und er stellt sich nicht nur neben seine Jünger, nein, er hebt sie auf seine Ebene hinauf. Und immer ist und bleibt er allein der Gebende und Schaffende und Schenkende. Niemals die Jünger, nur er. Und wie wenn das nicht genug wäre, jetzt kommt noch mal eine Zugabe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das kann nur Gott selber tun, die Hand auf einen Menschen legen und für sich beanspruchen, weil er der Schöpfer ist. Wissen Sie, eine höhere Berufung als die, Jünger und Jüngerin Jesu sein zu dürfen, gibt's nicht. Und bevor ich zum Höhepunkt komme, singen wir mit Mundschutz den Chorus: Er hat mich so geliebt.
Ich wünsche uns allen, wenn dieses
kleine Lied mit uns mitgeht, dann haben wir genug mitgenommen und haben ganz viel Trost für unser Herz. Aber in der Gemeindegründungsrede, da gipfelt alles, und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt, in der Frucht. Da geht's um Frucht, die Gott sucht. Viel Frucht. Frucht, die bleibt. Und diese Frucht, die ehrt Gott. Das habe ich den Versen 5, 8 und 16 entnommen. Und achtmal habe ich mir den Begriff Frucht in der ganzen Rede von Jesus unterstrichen. Gott, dem großen Weingärtner, geht's wie jedem irdischen Weingärtner auch um die Frucht. Ihr gilt ihr sein ganzer Einsatz. Alle Mühe, die Sehnsucht Gottes ist und bleibt der Mensch. Und das, obwohl er nicht einsam, sondern sozusagen, wie es Michael Herbst formuliert, dreisam ist. Und deshalb nimmt er sie mit hinein in seine Gemeinschaft und sollen sie für ihn, mit ihm, durch ihn Frucht bringen. Sie sollen Menschen helfen, dass sie jünger werden, dass sie werden, was sie sind, lebendige Reben am Weinstock, durch die sein Leben fließt. Michael Herbst sagt, das ist das Beste, was Menschen auf Erden angeboten wird. Die Gemeinde Jesu ist eine Schöpfung Gottes. Nochmal, wie es Dr. Meyer sagt, etwas vollkommen Neues, noch nie Dagewesenes. Und es ist auch immer neu ein Wunder, wenn ein Mensch Hunger und Durst nach Gott bekommt. Oder wenn er merkt, die Jünger Jesu, die haben was, was ich nicht habe. Ich habe so gedacht, ich habe in den letzten Monaten selten davon gehört. Selten in unseren Breitengraden. In anderen Ländern ja. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, wir wissen, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues Etwas ganz Neues hat begonnen. Wissen Sie, Frucht, die nicht stinkt. Frucht, an der man sich nicht die Zähne ausbeißt. Frucht, die gut schmeckt. Frucht, die bleibt. Ich habe mal in Österreich am Honig immer die Etikette dran gehabt, aber seit der Milbe ist das längst vorbei. Honig ist das einzige Lebensmittel, was nicht verdirbt. Ich sage Ihnen, die Frucht, die Jesus wirkt, die verdirbt nicht, die bleibt ewig. Und die ist das einzig beständige, lebendige, neben seinen Jüngern und seinem Wort, was es in dieser Welt gibt. Diese zwei Dinge. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen. Die Frucht, die Jesus meint, ist kein Produkt von eigener Leistung. Auch nicht von viel Aktivität, von beeindruckenden Statistiken und Zahlen, was man alles geleistet hat. Überstunden und ich weiß nicht was alles, Spendenbescheinigungen und. Erfolg ist auch nicht gleichzusetzen mit der Frucht. Nein, die echte Frucht, viel Frucht, Frucht, die bleibt, die wirkt der Herr durch seinen Heiligen Geist, durch sein Leben, das durch die Reben strömt, durch die Gaben, die er dem Einzelnen geschenkt hat. Paulus sagt ganz klar, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist eine wunderbar leuchtende Vielfalt, von der man nicht genug bekommen kann und nach der jeder Mensch lechzt, auch Sie und ich. Frucht wächst ausschließlich aus der Verbindung mit Jesus. Und die Frucht ist was Lebendiges und deshalb ist sie vom Anfang an in Gefahr. Der Weingärtner wacht über den Trieben. Er wacht auch über den gefährlichen Irrtümern. Wenn zum Beispiel die Zweige ins Kraut schießen, dann müssen sie weg. In unserem Leben können sich Dinge einschleichen, die die Frucht verhindern, noch ehe sie überhaupt reift. Das beginnt bereits mit der wunderbar duftenden Blüte. Und ausgerechnet da, so steht es in Hohelied 2, Vers 15, da kommen die niedlichen kleinen Füchse, die mit ihrer Wühlarbeit den Weinberg verderben wollen. Es sind ja oft nur Kleinigkeiten, die unsere Frucht für Jesus ungenießbar machen und verderben. Ein bitteres Wort verdirbt so leicht die Frucht der Sanftmut. Eine Unfreundlichkeit, die Bruderliebe. Eine kleine Verlockung, die Frucht der Selbstbeherrschung. Deshalb fangt sie, die kleinen Füchse. Wehrt den Anfängen, den anfänglichen Verstimmungen. Und gerade um die Blütezeit, da gibt es auch immer wieder in der Nacht Reif, Kälte. Und dann ist mit der Frucht dahin. Ein Weingärtner hat mir erzählt, ihm ist vor 3 Jahren so gegangen, nach einem schweren Frost, er hat gedacht, alles ist aus. Dieses Jahr gibt es keine Ernte. Und er hat um die schlummernden Triebe gewusst, aber er hat da zum ersten Mal erlebt, wie der Weinstock seine Kraft in diese schlummernden Triebe, die neben jeder Rebe rechts und links lagern, schießt Und dann sind da neue Triebe rausgekommen. Und er war total platt. Er hat im Herbst bei der Ernte so gut wie keine Einbuße verzeichnen müssen. Gott geht's um Frucht, um viel Frucht, um Frucht, die bleibt. Und diese Kraft des Weinstocks, diese Kraft des Weinstocks aus der Heilquelle von Gottes ewiger Welt, die verströmt sich nicht, die ist unerschöpflich für jede Rebe da, immer neu. Sie wirkt Frucht, viel Frucht, Frucht, die bleibt. Und echte Frucht ist auch noch nicht mal gleich echte Frucht. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen gut zeigen kann. Aber diese Früchte, diese Trauben auf dieser Obstschale, die sind für mich eine Augenweide. Und für Sie gewiss ein Hochgenuss, den man sich nicht entgehen lassen will. Bei Licht betrachtet sehen Sie, von der unterschiedlichen Farbe her abgesehen, alle gleich aus. Doch was ist echt und was nicht? Eine auffallend glänzende Frucht hat sich da eingemogelt. Teufel, wissen Sie, der ist ein Blender, ein Meister im Verstellen, ein Mörder von Anfang an, ein Betrüger, der Vater der Lüge und ein verschlagener Dieb. Er hat's auf den Weinberg Gottes, auf seine Gemeinde abgesehen, um sie kurz vor der Ernte noch zu verderben, sie Gott wegzunehmen, so wie die Diebe, die Mitte September einen Winzer auslaufen am Neckar in einer Nacht, um etwa 10 Tonnen Weintrauben mit einer Erntemaschine geprellt haben. Da waren Profis am Werk. Der Winzer hätte daraus, so habe ich es im Internet gelesen, 7500 Liter Wein herstellen können. Und das ist ihm entgangen. Und dann habe ich mir die Konkordanz geschnappt. Und anhand der Konkordanz bin ich diesem Tatbestand mal nachgegangen. Da warnt Gott seine Kinder in seinem Wort im Alten wie im Neuen Testament am laufenden Band vor allem Falschen und Unechten. Das Falsche und Unechte ist eine Riesengefahr. Die Bibel weiß um heimtückische, gemeine und hinterlistige Menschen, um falsche Zungen und um falsche Gesichter. Gott warnt vor einem falschen Eid, vor falscher Waage, vor falschen Gewichten, vor falschen Wegen, vor falschen Herzen, vor einer falschen Zuflucht, einem falschen Gottesdienst, vor Propheten, die im Namen des Herrn falsch reden, vor falschen Lehrern und nicht zuletzt auch vor vielen falschen und toten Göttern. Das Kriterium, der Maßstab ist immer Jesus Christus. An ihm, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, scheiden sich die Geister. Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das hat man erst gar nicht gesehen, erst kurz vor der Ernte, wo die Körner schwarz wurden, da hat man es entdeckt. Und da sagt Jesus seinen erschrockenen Jüngern, lasst stehen, lasst wachsen bis zur Ernte. Dann wird es getrennt. In Matthäus 7, Vers 15 bis 20 warnt Jesus den falsche Zeugen Verklagten vor falschen Propheten und vor falschen Jesus-Nachfolgern. Sie kommen im Schafskleid zu euch, sagt er. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Frucht. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jesus sagt auch nicht, jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen des Vaters im Himmel tut. In Matthäus 24, Vers 27 kommt es noch dicker. Jesus spricht, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Seht, ich habe es euch vorausgesagt. Der Apostel Paulus berichtet auch von falschen Aposteln, von falschen Brüdern, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hatten und ihm und seinen Mitarbeitern viel Not bereiteten. Einer davon war Alexander der Schmied. Das Unechte und das Echte, das liegt so nah beieinander. Ralf Luther sagt treffend, es gilt zu unterscheiden zwischen echter Frömmigkeit, die Frucht, und einer, die Kunstprodukt ist. Echtes Plastik? Täuschend ähnlich. Jesus mutet seinen Jüngern eigentlich nichts Schwieriges zu, wenn er sagt, sie sollen unterscheiden zwischen dem, was echt und unecht, was gemacht und was gewachsen ist, was Frucht und was Kunstprodukt ist. Soweit Ralf Luther. Und wenn die Reben beginnen zu reifen, dann ist höchste Gefahr, Schädlinge wie der Traubenwickler oder Wildtiere und Vögel, die dringen jetzt in den Weinberg ein und wollen die Früchte zerstören und abfressen. Der Weingärtner muss auf der Hut sein und sein geübter Blick erkennt früh, wenn eine Rebe zum Beispiel von einem Bacillus oder einem Pilz befallen wird. Da gilt es, schnell zu handeln. Die schlechten Früchte stecken die Gesunden in Windeseile an. So wie Corona. Man merkt es nicht, erst wenn es da ist. Und nochmal, es geht um die Frucht. Und im geistlichen Leben ist es nicht anders. Die Psychologen sagen, Emotionen sind ansteckend, die guten und die schlechten. Darf nur einer schlechte Laune haben, plötzlich wird die ganze Mannschaft mürrisch, steckt an. Und der himmlische Weingärtner hat auf seine Reben Acht, er kümmert sich auch um sie, und wenn dem nicht so wäre, dann wäre der Saal heute leer. Und er verliert den Weinberg auch nicht im Winter aus dem Blick. Es ist mir auch ein ganz großer Trost, da ist der Weinberg trostlos. Und in unserem Alltag und in unserem Leben, da gibt es auch trostlose Tage. Tage der Schwermut und Depression, Tage der Krankheit. Und da tut sich nichts. Doch, es tut sich was. Der Weinberg braucht die Ruhezeit. Gott gönnt uns immer wieder Ruhezeiten, damit dann, wenn der Frühjahrsschnitt war und er die Reben biegt und anbindet, neue Triebe, neue Frucht wachsen kann. Gott ist niemals am Ende. Bei Gott geht der Kreislauf immer weiter. Und das Fest der Ernte, ich kann mir es ja gar nicht vorstellen. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, da ist es immer rau gewesen. Weinberge waren für mich immer das Höchste. Aber ich habe jetzt gesagt bekommen, als in Heilbronn die Ernte begonnen hat, und so ist das wohl jedes Jahr, da läuten um 7 Uhr morgens 15 Minuten lang die Glocken. Und dann freut sich jeder, geht in den Weinberg und sammelt die gewachsene Frucht. Halten wir fest, keine einzige Rebe hält die Frucht fest. Ich habe da diesen abgeernteten Weinberg gesehen. Da hat keine geweint und getrauert, dass jetzt die Früchte weg sind. Aber ich musste an einen Ausspruch von Augustin denken. Habe ich mal auf einer alten Karte gehabt und habe sie aufgehoben. Wer zum Dienst Gottes hinzutritt, der wisse, dass er zur Kelter gekommen ist. Er wird bedrängt, niedergetreten, zerstampft, aber nicht, um in dieser Welt zugrunde zu gehen, sondern um hinüberzufließen in die Weinkammer Gottes. Dann wird erst recht ein Fest gefeiert. Das wird ein Freudenfest sein. Und Gott gehört alle Ehre. Mit dem Zitat eines Auslegers schließe ich: Es gibt viele wertvolle Bibelstellen, die wir mit uns in den Himmel nehmen und die das Thema unseres Liedes sein werden. Aber wenn es einen Text gibt, den jeder Erlöste anstimmen muss, wenn er den Himmel betritt, wissen Sie, was es ist? Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade und Wahrheit. Und jetzt beten wir zusammen das Vaterunser, das Jesus selber seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss, ich habe es am Anfang nicht gewusst, aber nicht versäumen, unseren neuen Eidlinger Pfarrer, Herr und Frau Joos, in unserer Mitte begrüßen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Kraft, viel Segen in Gottes Weinberg. Und jetzt müssen wir, wenn wir das Schlusslied singen, wieder die Maske anlegen und dann auch nachher, wenn wir den Raum verlassen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Einen ganz gesegneten Sonntag Ihnen. Auf Wiedersehen. Und bleiben Sie behütet und gesund.